Triest. In Prewald wohnte ich bei den drei Schwestern, die, wenn ich mich nicht irre, Herr Küttner schon nennt. Die Mädchen treiben eine gar drollige Wirtschaft, und ich befand mich bei ihnen leidlich genug. Zum Abendgesellschafter traf ich einen katholischen Feldprediger, der von Triest war, bei den Österreichern einige Zeit in Udine gestanden hatte und nun hier ganz allein bei den Mädchen gar gemächlich in Kantonierung zu liegen schien. Eine von den Schwestern war noch ein ganz hübsches Stückchen Erbsünde und hätte wohl einen ehrlichen Kerl etwas an die sechste Bitte erinnern können. Als ich den anderen Morgen aufstand und fort wollte, fand ich in dem ganzen großen, nicht übel eingerichteten Hause noch keine Seele lebendig. Die Türen waren nur von innen verriegelt und also für mich offen. Aber wenn ich auch Schuft genug wäre, so schlechte Sottisen zu begehen, so könnte ich doch das Vertrauen so gutherziger Leutchen nicht missbrauchen. Ich trabte mit meinen schweren Stiefeln einige Male über den Saal weg. Niemand kam. Nirgends eine Bewegung. Ich klopfte an einige Zimmer. Keine Antwort. Endlich kam ich an ein Zimmer, das nicht verschlossen war. Ich trat hinein und siehe, das hübsche Stückchen Erbsünde hob sich soeben aus dem Bett und entschuldigte sich freundlich, dass noch niemand im Hause wach sei. Weiß der Himmel, ob ich, armes Menschenkind, nicht in große Verlegenheit würde geraten sein, wenn sie nicht eben um ihre Schultern den Mantel geworfen hätte, den gestern Abend der geistliche Herr um die seinigen hatte. Der Mantel gab mir sogleich eine gehörige Dose Stoizismus. Ich bezahlte meine Rechnung und trollte zum Tempel hinaus. Da ich nicht Kaufmann bin und nach den Bemerkungen meiner Freunde durchaus keine merkantilische Seele habe, wirst du von mir über Triest wohl nicht viel hören können, wo alles merkantilisch ist. Eine ganz eigene, recht traurige Klage der Triester ist über den Frieden. Mit christlicher Humanität bekümmern sie sich um die übrige Welt und ihre Drangsale kein Jota und wünschen nur, dass ihnen der Himmel noch 10 Jahre einen so gedeihlichen Krieg bescheren möchte. Dann sollte ihr Triest eine Stadt werden, die mit den Besten in Reih und Glied treten könnte. Dabei haben die guten kaufmännischen Seelen gar nichts Arges. Schlagt euch tot, nur bezahlt vorher unsere Sardellen und türkischen Tücher. Das neue Schauspielhaus ist das Beste, das ich bis jetzt auf meinem Wege gesehen habe. Die Logen sind alle schon durch Aktien von den Kaufleuten genommen, und ein Fremder muss sich auf ihre Höflichkeit verlassen, welches nicht immer angenehm sein mag. Die Herren haben die Logen gekauft, bezahlen aber noch jederzeit den Eingang. Eine eigene Art des Geldstolzes. Der Patriotismus könnte wohl eine etwas humanere Art finden, die Kunst zu unterstützen. Der Fremde, der doch wohl zuweilen Ursache haben kann, im Publikum isoliert zu sein, ist sehr wenig dabei berücksichtigt worden. Hier hörte ich zuerst den betäubenden Lärm in den italienischen Theatern. Man bedient sich des Schauspiels zu Rendezvous, zu Konversationen, zur Börse und wer weiß wozu sonst noch. Nur die Lieblingsarien werden still angehört. Übrigens kann ein andächtiger Thaliens nicht viel Genuss haben, und die Schauspieler rächen oft durch ihre Nachlässigkeit die Vernachlässigung. Etwas Eigenes war mir im Hause, dass das Parterre überall entsetzlich nach Stockfisch roch. Ich mochte mich hinwenden, wo ich wollte. Venedig. In Udine feierte ich den 29. Januar meinen Geburtstag. Und höre wie. Ich hatte mir natürlich den Tag vorher schon vorgenommen, ihn recht stattlich zu begehen und also vor allen Dingen hier Ruhetag zu halten. Der Name Udine klang mir so schön. Die große, feierlich tönende Abendglocke verkündigte mir in der dunklen Ferne, denn es war schon Nacht, als ich ankam, eine ansehnliche Stadt. Vor Campo Formio war ich im Dunkeln vorbeigegangen. Am Tor zu Udine stand eine österreichische Wache, die mich examinierte. Ich bat um einen Grenadier, der mich in ein gutes Wirtshaus bringen sollte. Gewährt. Aber ein gutes Wirtshaus war nicht zu finden. Überall, wo ich hineintrat, saßen, standen und lagen eine Menge gemeiner Kerle bacchantisch vor ungeheuer großen Weinfässern. In dem ersten und zweiten dieser Häuser hatte ich nicht Lust zu bleiben. Im dritten wollte man mich nicht behalten. Ruhig, dachte ich. Du gehst auf die Wache. Morgen wird sich's schon finden. Der Sergeant gestand mir gern Quartier zu, da ich der Wache für ihre Höflichkeit ein gutes Trinkgeld geben wollte. Nun holte man Brot und Wein für mich. Kaum war dieses da, so kam eine fremde Patrouille einige Meilen weit her, welche ihr Quartier auch in der Wachstube nahm. Nun sagte der Sergeant ganz höflich, es sei kein Platz mehr da. Das sah ich auch selbst ein. Er machte auch Dienstschwierigkeiten, die ich als alter Kriegsknecht sehr bald begriff. Ich überließ Brot und Wein dem Überbringer und verlangte, man solle mich auf die Hauptwache bringen lassen. Das geschah. Dort fand ich mehrere Offiziere. Ich erzählte dem Wachthabenden meinen Fall und schloss mit der Meinung, dass ich doch Quartier haben müsse und sollte es auch auf der Hauptwache sein. Die Herren lärmten, fluchten und lachten und sagten, es gehe ihnen ebenso. Die Welschen schlügen die Deutschen tot nach Noten, wo sie könnten. Man schickte mich zum Platzmajor. Gut, dieser forderte meinen Pass, fand ihn richtig, revidierte ihn, befahl, ich sollte mich den folgenden Morgen bei der Polizei melden, die ihn auch unterschreiben müsse, und machte einige Knasterbemerkungen über die Notwendigkeit der guten Ordnung, an der ich gar nicht zweifelte. »Das ist alles recht gut«, sagte ich, »aber ich kann kein Quartier finden.« »Ach, das wird nicht fehlen«, meinte er. »Aber es fehlt«, meinte ich. Der alte Herr setzte sein Glas bedächtig nieder, sah seine Donna an, rieb sich die Augenbrauen und schickte den Gefreiten mit mir und meinem Tornister à la nave. Der Gefreite wies mich ins Schiff und ging. Als ich eintrat, sagte man mir, es sei durchaus kein Zimmer mehr leer, es sei alles besetzt. Ich tat groß und bot viel Geld, aber es half nichts. »Sie sollten es für den vierten Teil haben«, antwortete mir eine alte, ziemlich gedeihliche Frau, »aber es ist kein Platz.« »Ich kann nicht fort, es ist spät, ich bin müde und es ist draußen kalt.« Die Italienerin machte es wie der Mann von St. Oswald, nur ganz höflich. »Ich gehe nicht«, sagte ich, »wenn man mir nicht einen Menschen mitgibt, der mich wieder auf die Hauptwache bringt.« Den gab man. Nun war ich wieder auf der Hauptwache und erzählte und forderte Quartier. Man lärmte und fluchte und lachte von Neuem. Ich versicherte nun bestimmt, ich würde hier bleiben. Wort gab Wort. Einer der Herren sagte lachend, »Warten Sie, vielleicht bin ich noch so glücklich, Ihnen Quartier zu verschaffen. Es ist eine verfluchte Geschichte. Es geht uns oft auch so, wenn wir nicht mit Heereszug kommen. Aber ich habe hier einige Bekanntschaft.« Der Offizier ging einige hundert Schritte weit davon mit mir in ein Haus, hielt Vortrag und ich erhielt sehr höflich Quartier. Zimmer und Bett waren herrlich. Nun wollte ich essen. Da war nichts zu haben. Ich hatte 7 Meilen im Januar gemacht und war auf dem Pflaster noch eine Stunde herumtrottiert. Ich konnte mich also nicht entschließen, spät in der Finsternis noch einmal auszugehen. Der Offizier war fort. Ich sah grämlich aus und man wünschte mir ohne Abendessen freundlich Felicissima Notte. Ich ging ärgerlich zu Bett und schlief herrlich. Den anderen Morgen an meinem Geburtstage sollte ich auf die Polizei gehen. Der Sitz derselben war in 14 Tagen wohl 4-mal geändert worden. Man wies mich hierhin und dorthin und ich fand sie nirgends. »Der Henker hol euch mit der Polizei, es ist doch alles lauter Hudelei«, so dachte ich in meinem Ärger, kaufte mir eine Semmel und einige Äpfel in die Tasche, ging nach Hause, bezahlte den sehr billigen Preis für mein Quartier, steckte meinen Pass ohne die Polizei wieder in die Brieftasche und reiste zum Tore hinaus. Das war mein Geburtstag zum Morgen. Den Abend aber, denn zu Mittag konnte ich kein schickliches Haus finden und fastete, erholte ich mich ziemlich wieder zu Codroipo. Eine niedliche Piemonteserin, deren Mann ein Deutscher und Feldwebel bei einem kaiserlichen Regiment war, kam zu Fuß mit ihrem kleinen Jungen von ungefähr 2 Jahren von Livorno und ging nach Graz. Du weißt, ich liebe schöne, reinliche Kinder in diesem Alter ungewöhnlich, und der Knabe fing soeben an, etwas von der Sprache seines Vaters und etwas von der Sprache seiner Mutter zu stammeln, und hatte sein großes Wesen mit und auf meinem Tornister. Der Wirt brachte uns Polenta, Eierkuchen und 2 Fische aus dem Tagliamento, gesotten und gebraten. Du siehst, dabei war kein Fleisch. Das war also an meinem Geburtstage gefastet und nach den besten Regeln der Kirche. Den 3. Februar, wenn ich mich nicht irre, kam ich in Venedig an und lief sogleich den Morgen darauf mit einem alten, abgedankten Bootsmann, der von Lissabon bis Konstantinopel und auf der afrikanischen Seite zurück die ganze Küste kannte und jetzt den Lohnbedienten machen musste, in der Stadt herum. Ich sah mehr als 20 Kirchen in einigen Stunden, von der Kathedrale des heiligen Markus herab bis auf das kleinste Kapellchen der ehemaligen Beherrscherin der Adria. Wenn ich Künstler oder nur Kenner wäre, könnte ich dir viel erzählen von dem, was da ist und was da war. Der Palast der Republik sieht jetzt sehr öde aus und der Rialto ist mit Kanonen besetzt. Auch am Ende des Markusplatzes nach dem Hafen zu haben die Österreicher 6 Kanonen stehen und gegenüber auf St. Georg hatten schon die Franzosen eine Batterie angelegt, welche die Kaiserlichen natürlich unterhalten und erweitern. Die Partie des Rialto hat meine Erwartung nicht befriedigt, aber der Markusplatz hat sie, auch so wie er noch jetzt ist, übertroffen. Das Traurigste ist in Venedig die Armut und Bettelei. Man kann nicht 10 Schritte gehen, ohne in den schneidendsten Ausdrücken um Mitleid angefleht zu werden, und der Anblick des Elends unterstützt das Notgeschrei des Jammers. Um alles in der Welt möchte ich jetzt nicht Beherrscher von Venedig sein. Ich würde unter der Last meiner Gefühle erliegen. Schon Küttner hat viele Beispiele erzählt, und ich habe die Bestätigung davon stündlich gesehen. Die niederschlagendste Empfindung ist mir gewesen, Frauen von guter Familie in tiefen, schwarzen, undurchdringlichen Schleiern kniend vor den Kirchentüren zu finden, wie sie, die Hände gefaltet auf die Brust gelegt, ein kleines hölzernes Gefäß vor sich stehen haben, in welches die Vorübergehenden einige Soldi werfen. Wenn ich länger in Venedig bliebe, müsste ich notwendig mit meiner Börse oder mit meiner Empfindung bankrott machen. Drollig genug sind die gewöhnlichen Improvisatoren und Deklamatoren auf dem Markusplatze und am Hafen, die einen Kreis um sich her schließen lassen und für eine Kleinigkeit über irgendeine berühmte Stelle sprechen oder auch aus dem Stegreif über ein gegebenes Thema, teils in Prosa, teils in Versen, sogleich mit solchem Feuer reden, dass man sie wirklich einige Male mit großem Vergnügen hört. Du kannst dir vorstellen, wie gering die Summe und wie erniedrigend das Handwerk sein muss. Eine Menge Leute von allen Kalibern, lumpige und wohlgekleidete, saßen auf den Stühlen und auf der Erde rundherum und warteten auf den Anfang. Und eine Art von buntscheckigem Bedienten, der seinem Prinzipal das Geld sammelte, rief und wiederholte mit lauter Stimme: »Manca ancora 5 soldi, ancora 5 soldi!« Jeder warf seinen Soldi hin, und man machte gewaltige Augen, als ich einige Mal mit einem schlechten 12-Kreuzerstück der Forderung ein Ende machte und die Arbeit beschleunigte. Die Venezianer sind übrigens im Allgemeinen höfliche, billige, freundschaftliche Leute. Und ich habe von vielen Artigkeiten genossen, die ich in meinem Vaterlande nicht herzlicher hätte erwarten können. Einen etwas schnurrigen Auftritt hatte ich vor einigen Tagen auf dem Markusplatze. Man hatte mich beständig in dem nämlichen Reiserock, die Ursache war, weil ich keinen anderen hatte, da ich keinen anderen im Tornister tragen wollte, an den öffentlichen Orten der Stadt herumlaufen sehen und doch gesehen, dass ich mit einem Lohnbedienten lief und Lieren verzehrte. Ich zahlte dem Bedienten jeden Abend sein Geld, wenn ich ihn nicht mehr brauchte. Dies geschah auch diesen Abend, da es noch ganz hell war, auf dem Markusplatze. Einige Mädchen der Aphrodite Pandemos mochten bemerkt haben, dass ich bei der Abzahlung des Menschen eine ziemliche Handvoll silberner Lire aus der Tasche gezogen hatte, und legten sich, als der Bediente fort war und ich allein gemächlich nach Hause schlenderte, ganz freundlich und gefällig an meinen Arm. Ich blieb stehen, und sie taten das Nämliche. Man gruppierte sich um uns herum, und ich bat sie höflich, sich nicht die Mühe zu geben, mich zu inkommodieren. Sie fuhren mit ihrer artigen Vertraulichkeit fort, und ich ward ernst. Sie waren beide ganz hübsche Sünderinnen und trugen sich ganz niedlich und anständig mit der feineren Klasse. Ich demonstrierte in meinem gebrochenen Italienisch, so gut ich konnte, sie möchten mich in Ruhe lassen. Es half nichts. Die Gesellschaft in einiger Entfernung lächelte und einige lachten sogar. Die Gruppe mochte allerdings possierlich genug sein. Eine von den beiden Nymphchen schmiegte sich endlich so schmeichelnd als möglich an mich an. Da ward ich heiß und fing an, in meinem stärksten Basstone auf gut Russisch zu fluchen, mischte so etwas von Impudenza und Senza Vergogna dazu und stampfte mit meinem Knotenstock so emphatisch auf das Pflaster, dass die Gesellschaft sich schüchtern zerstreute und die erschrockenen Geschöpfchen ihren Weg gingen. Jetzt ist meine Seele voll von einem einzigen Gegenstand, von Canovas Hebe. Ich weiß nicht, ob du die liebenswürdige Göttin dieses Künstlers schon kennst. Mich wird sie lange, vielleicht immer beherrschen. Fast glaube ich nun, dass die Neuen die Alten erreicht haben. Sie soll eins der jüngsten Werke des Mannes sein, die ewige Jugend. Sie steht in dem Hause Alberici. Und der Besitzer scheint den ganzen Wert des Schatzes zu fühlen. Er hat der Göttin einen der besten Plätze, ein schönes helles Zimmer nach dem großen Kanal, angewiesen. Ich darf keine Beschreibung wagen, aber ich möchte weissagen, dass sie die Angebetete der Künstler und ihre Wallfahrt werden wird. Noch habe ich die Mediceerin nicht gesehen, aber nach allen guten Abgüssen von ihr zu urteilen, ist hier für mich mehr als alle Veneres Cupidinesque. Du denkst wohl, dass ich bei dem marmornen Mädchen etwas außer mir bin. Und so mag es allerdings sein. Der Italiener betrachtete meine Andacht ebenso aufmerksam wie ich seine Göttin. Diese einzige Viertelstunde hat mir meine Reise bezahlt. So ein sonderbarer, enthusiastischer Mensch bin ich nun zuweilen. Es ist die reinste Schönheit, die ich bis jetzt in der Natur und in der Kunst gesehen habe. Und ich verzweifle selbst, mit meinem Ideale höher steigen zu können. Ich muss Canovas Hände küssen, wenn ich nach Rom komme, wo er, wie ich höre, jetzt lebt. Das goldene Gefäß, die goldene Schale und das goldene Stirnband haben mich gewiss nicht bestochen. Ich habe bloß die Göttin angebetet, auf deren Antlitz alles, was der weibliche Himmel Liebenswürdiges hat, ausgegossen ist. In das Lob der Gestalt und Glieder und des Gewandes will ich nicht eingehen, das mögen die Geweihten tun. Alles scheint mir des Ganzen würdig. Gestern ging ich nach meinem Passe, der auf der Polizei gelegen hatte und dort unterschrieben werden musste. Ich bin überhaupt kein großer Welscher, und der zischende Dialekt der Venezianer ist mir gar nicht geläufig. Ich konnte also in der Kanzlei mit dem Ausfertiger nicht gut fertig werden, und man wies mich in ein anderes Zimmer, an einen anderen Herrn, der fremde Zungen reden sollte. In der Meinung, er würde unter einem deutschen Monarchen auch wohl Deutsch sprechen, sprach ich Deutscher Deutsch. »Non sono assino ferino«, antwortete der feine Mann, »perugire tedesco.« »Ich bin kein Wildesel«, der Deutsch brüllt. Das waren, glaube ich, seine Worte, die freilich eine grelle Ausnahme von der venezianischen Höflichkeit machten. Die Anwesenden lachten über den Witz, und ich, um zu zeigen, dass ich wider sein Vermuten wenigstens seine Galanterie verstanden hatte, sagte ziemlich mürrisch: Mais pourtant, monsieur, il est à croire qu'il y a quelqu'un ici qui sache la langue de votre souverain. Das machte den Herrn etwas verblüfft. Er fuhr ganz höflich Französisch fort, sich zu erkundigen, sagte mir, dass mein Pass ausgefertigt sei, und in 3 Minuten war ich fort. Ich erzähle dir dieses nur als noch einen neuen Beweis, wie man hier gegen unsere Nation gestimmt ist. Diese Stimmung ist ziemlich allgemein, und die Österreicher scheinen sich keine sonderliche Mühe zu geben, sie durch ihr Betragen zu verbessern. Bologna. Als ich in Padua meine Mahlzeit genommen hatte, nahm ich meinen Tornister und machte vor meinem Abzuge dem heiligen Antonius noch meinen Besuch. Sogleich war ein Cicerone da, der mich führte und meinte, ich könne ganz füglich, so betornistert wie ich wäre, überall herumlaufen. Das nahm ich sehr gerne an und wandelte in diesem etwas grotesken Aufzuge mit aller Devotion, die man dem alten Volksglauben schuldig ist, in der gotischen Kathedrale herum. In der Kirche drängten sich mit Gewalt noch 2 andere Ciceronen zu mir und ließen sich mit Gewalt nicht abweisen. Sie waren weit besser als ich gekleidet und zeigten mir alle ihre Wunder mit vieler Salbung, und ich hatte die Ehre, 3 zu bezahlen. Sodann ging ich, das Monument des Livius aufzusuchen, von welchem alle meine drei Führer nichts wussten. Er muss in seiner Vaterstadt jetzt so außerordentlich berühmt nicht sein, denn drei stattlich gekleidete Männer, die ich nach der Reihe anredete, konnten mir weder von Livius noch von seinem Monument erzählen. Und doch sprachen zwei davon geläufig genug Französisch. Endlich wies mich ein alter Graukopf nach dem Stadthause, wo es sich befinde. Ich wandelte in dem ungeheuren Saale des Stadthauses neugierig herum und redete einen Mann mit einem ziemlich literarischen Antlitz lateinisch an. Er antwortete mir lateinisch. Er habe zwar ehemals etwas Latein gelernt, aber es nun ziemlich wieder vergessen, und das Meinige sei ihm zu alt. Das könne er gar nicht verstehen. Er wies mich hierauf an einen anderen, der mit einem Buche in einer Ecke saß. Dieser stand auf und zeigte mir mit vieler Humanität den alten Stein über dem Eingang einer Expedition. Du kennst ihn unstreitig mit seiner Inschrift, welche weiter nichts sagt, als dass die Paduaner, ihre Mitbürger Livius, hier dieses Andenken errichtet haben. Das neue, prächtige Monument, das der ehemalige venezianische Senat und das paduanische Volk ihm gesetzt haben, sah ich nicht, weil es zu entfernt war und ich noch diesen Abend nach Battaglia patrouillieren wollte. Als ich ging, sagte mir der Paduaner sehr artig: »Gratias, tibi habemus, pro tua in nostrum popularem observantia. Eris nobis cum multis aliis testimonio, quant opere nostra Livius apud exteros merito collatur. Valeas nostrumque civem amis ac nobis favias.« Wir wissen dir Dank für deine Aufmerksamkeit gegen unseren Landsmann. Du hast uns, wie viele andere, bewiesen, dass unser Livius bei den Ausländern wirklich nach Verdienst gewürdigt wird. Lebe wohl, liebe unseren Mitbürger und bleibe uns gewogen. Der Mann sagte dies mit einer Herzlichkeit und einer gewissen klassischen Wichtigkeit, die ihm sehr wohl anstand. Du weißt, dass ich sehr wenig Literator bin, weißt aber auch, dass ich von der Schule aus noch viel Vergnügen habe, dann und wann einen alten Knaster in seiner eigenen Sprache zu lesen. Livius war immer einer meiner Lieblinge, ob ich gleich Thukydides noch lieber habe. Ich wiederhole also wahrscheinlich zum 10.000. Mal die Klage, dass wir ihn nicht mehr ganz besitzen, und finde den überalten, etwas rodomontadischen Lärm, den man vor einiger Zeit hier und da über seine Wiederfindung gemacht hat, sehr verzeihlich. Ein Gedanke knüpfte sich an den anderen, und da fand ich denn in meinem Sinn, dass wir wohl schwerlich den ganzen Livius wiederhaben werden. Freilich ist das zu bedauern. Denn gerade die wichtigsten Epochen der römischen Geschichte für öffentliches Recht und Menschenkunde und wo sich unstreitig das Genie und die Freimütigkeit des Livius in ihrem ganzen Glanze gezeigt haben, der Sklavenkrieg und die Triumvirate, sind verloren. Aber was kann Klage helfen? Den Verlust erkläre ich mir so. Ich glaube durchaus nicht, dass er aus Zufall oder Vernachlässigung gekommen sei. Livius war ein freimütiger, kühner, entschlossener Mann. Ein warmer Patriot und Verehrer der Freiheit. Er war ein erklärter Feind der Despotie. August selbst, dem die römische Schmeichelei schändlicherweise einen so schönen Namen gab, nannte ihn mit einer sehr feinen Tyrannenmäßigung nur einen Pompeianer. Die Familie der Cäsaren war nun Meister. Man kennt die Folge der erbaulichen Subjekte derselben, die schon schlimm genug waren, wenn sie auch nur halb so schlecht waren, als sie in der Geschichte stehen. Du findest doch wohl begreiflich, dass die Cäsaren nicht absichtlich ein Werk wie die Geschichte des Livius war zu Lichte werden gefördert haben. Es wird mir sogar aus einigen Stellen des Tacitus sehr wahrscheinlich, dass man alles getan hat, sie zu unterdrücken. Wenigstens die Stellen, wo der aristokratisch-römische Geist überhaupt und die Tyrannei der cäsarischen Familie insbesondere mit sehr grellen Farben gezeichnet sein musste. Dieses war vorzüglich der Sklavenkrieg und das Ende der Bürgerkriege. Es war überhaupt ein weitläufiges Werk, und nicht jeder war imstande, sich dasselbe abschreiben zu lassen. Alle fanden es also wahrscheinlich genug ihrer Sicherheit und ihrem Interesse gemäß, die Stellen nicht bei sich zu haben, die ihnen von dem Argwohn und der Grausamkeit ihrer Herrscher leicht die blutigste Ahndung zuziehen konnten. Auf diese Weise ist das Schätzbarste von Livius im eigentlichen Sinne nicht sowohl verloren gegangen als vernichtet worden. und als man anfing, ihn ins Arabische zu übersetzen, war er vermutlich schon so verstümmelt, wie wir ihn jetzt haben. So stelle ich mir die Sache vor. Und gesetzt, die wichtigen Bruchstücke fänden sich noch irgendwo in einem seltenen Exemplar unter einem Aschenhaufen des Vulkans, so kannst du aus der Analogie der neuen Herrscher mit den alten ziemlich sicher darauf rechnen, dass wir die Schätze doch nicht erhalten werden. Zumal bei dem erneuerten und vergrößerten Argwohn, der seit einigen Jahrzehnten zwischen den Machthabern und den Beherrschten statt hat. Wenn ich mich irre, soll es mir lieb sein. Denn ich wollte 3 Fußreisen von der Elbe an den Liris machen, um dort von dem Livius den Spartacus zu lesen, den ich für einen der größten und besten römischen Feldherren zu halten in Gefahr bin. Unter diesen Überlegungen, deren Konsequenz ich dir überlasse, wandelte ich die Straße nach Rovigo fort. Vor Rovigo setzte ich über die Etsch und trat in das Cisalpinische. Der kaiserliche Offizier jenseits des Flusses, der meinen Pass mit aller Schwerfälligkeit der alten Bocksbeutelei sehr lange revidierte, machte mir bange, dass ich diesseits bei dem französischen Kommandanten wohl Schwierigkeiten finden würde. Als ich zu diesem kam, war alles gerade das Gegenteil. Er war ein freundlicher, jovialischer Mann, der mir den Pass nach einem flüchtigen Blick auf mich und auf den Pass, ohne ihn zu unterschreiben, zurückgab. Ich machte ihm darüber meine Bemerkung, dass er nicht unterschriebe. «Vous n'en avez pas besoin», sagte er. «Vous venez de l'autre côté?» «Je viens de Vienne et je m'en vais par Ferrara en Corne.» «N'importe», versetzte er. «Allez toujours. Bon voyage.» Die Höflichkeit des Franzosen, die ich gegen die Nichthöflichkeit des Präsidenten in Wien und des Polizeiherrn von Venedig hielt, tat mir sehr wohl.